ARD Sounds.
Eine mittelgroße Stadt im Westen Deutschlands. Eine, wie es Hunderte gibt. Kleiner historischer Ortskern, viele Eigenheime, ein paar Schulen, ein Schwimmbad, eine freiwillige Feuerwehr. Es ist eins dieser Klinkerfassadenstädtchen, in denen auf jeden Einwohner ein Geranienblumenkasten zu kommen scheint. Ein bisschen verschlafen. Einmal im Jahr Karneval, einmal Schützenfest. Das war es dann auch schon an Aufregung. Die Touristen, die hierher kommen, sind oft mit dem Fahrrad unterwegs. Die Radwege gelten als gemütlich und gut ausgeschildert. Es gibt kaum Steigungen und ausreichend Gelegenheiten, um Rast zu machen. Viele der Bauernhöfe in der Umgebung haben Hofcafés aufgemacht. Die Touren führen vorbei an Obstplantagen, Alleen und Flussläufen. Gut möglich, dass man hier unterwegs auf dem Tourenrad denkt, muss schön sein, hier zu leben. Ein Leben zu führen wie der Mann, den wir hier Thomas nennen. Er ist damals, im Jahr 2014, Anfang 50, verheiratet mit einer Akademikerin. Gemeinsam haben sie 4 Kinder. Der Kredit für das Haus läuft noch. Thomas engagiert sich in der christlichen Schule und einige Zeit auch mal in der Kommunalpolitik. Alles sehr solide. Auch im Job läuft es gut für ihn. Thomas ist im Finanzwesen, feste Stelle, leitende Position, überdurchschnittlicher Verdienst. Und trotzdem, irgendwas an diesem Bilderbuchfamilienleben scheint Thomas nicht auszureichen, ihm das Gefühl zu geben, dass
sein eigentliches Leben einfach gar nicht mehr das ist, wie er sich das selber vorgestellt hat. Und er hat Herausforderungen gesucht. Und im Job hat er diese Herausforderung nicht gefunden. Und das war so eine Gesamtsituation, in der er für sich einen Strich gezogen hat und mal eine Bilanz gezogen hat. Was habe ich? Was will ich? Wie komme ich dahin?
Und dann ist da diese Anzeige in einer Tageszeitung. Der Verfassungsschutz sucht neue Mitarbeiter. Auch wenn es deutlich schlechter bezahlt ist als sein jetziger Job. Thomas ist sich sicher, das könnte sie sein. Die Herausforderung, nach der er sucht. Das Neue, das Spannende, das ihm fehlt.
Wie so viele Menschen, glaube ich, mit dem Wort Verfassungsschutz erst noch mal so einen James-Bond-Romantik-Moment verbunden hat und gedacht hat, hey, wenn ich jetzt hier ausbrechen will aus meinem Hier und Jetzt, dann ist das doch vielleicht eine gute Chance.
Thomas träumt wohl vom Verbrecher observieren, von Verfolgungsjagden in schnellen Autos, einem heimlichen Agentenleben hinter der bürgerlichen Klinkerfassade. Er bewirbt sich und schafft es tatsächlich rein in den deutschen Inlandsnachrichtendienst. Damit beginnt ein neues Kapitel. Für Thomas mit diesem neuen Job und für den Verfassungsschutz mit einem Mitarbeiter, der weiterhin das Abenteuer sucht.
Die allerersten Informationen, die wir über den Fall bekommen haben, die klangen nach der absoluten Maximalkatastrophe und brandgefährlich.
In der Ex-Post-Betrachtung im Nachhinein denkt man sich, um Gottes Willen, wieso ist das eigentlich nicht aufgefallen?
Ein Maulwurf innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Jemand, der offensichtlich vielleicht sogar geplant hat, einen Anschlag in der Behörde, aber auf jeden Fall gegen die Struktur des Bundesamtes vorzunehmen.
Das haben wir auch nach ganz vielen Anschlägen beispielsweise, dass man nicht in dem Moment des Hier und Jetzt während des Ereignisses schaut, sondern praktisch unter Zugrundelegung aller einzelnen Aspekte zu dem Ergebnis kommt, wie konnte man nur.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Heute geht es um einen Fall, der erstmal nach dem Albtraum für jede Sicherheitsbehörde klingt. Ein Insider mit höchster Sicherheitsstufe, der ein geheimes Doppelleben führt und gegen seine Auftraggeber arbeitet. Es geht um einen Mann, der das Abenteuer sucht und dabei Grenzen überschreitet. Ein Fall, der bis heute nachwirkt, der Fragen aufwirft und den Verfassungsschutz ein ganzes Stück weit verändert hat. Der Maulwurf vom Dienst und sein Netz der Lügen. Das Jahr 2014. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Aber sonst ist die Lage auf der Welt, vorsichtig ausgedrückt, schwierig. Russland annektiert die Halbinsel Krim von der Ukraine. Bei der Europawahl legen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien ordentlich zu. Der sogenannte Islamische Staat erobert schnell Gebiete im Irak und in Syrien, ruft ein Kalifat aus. Und auch in Deutschland warnt das Bundeskriminalamt davor, dass die Zahl der islamistischen Gefährder deutlich ansteigt. All das beunruhigt die deutsche Politik und die Geheimdienste. Die Sicherheitsbehörden sollen so schnell wie möglich hochgerüstet werden. Mit Geld, aber vor allem auch mit mehr Mitarbeitern. 2014 hatte der Verfassungsschutz etwa 2.800 Beschäftigte. Bis 2017 sollte diese Zahl auf 3.500 anwachsen. Ein Viertel mehr Personal also in gerade mal 3 Jahren. Das Problem ist aber, der Geheimdienst hat zwar von der Bundesregierung über 1000 neue Stellen bewilligt bekommen, aber nur weil die Posten finanziert sind, sind sie noch lange nicht vergeben, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Diese Stellen musst du ja erstmal mühsam in einem Verwaltungsverfahren besetzen und du musst die Leute auch qualifizieren. Und je nachdem, wozu du sie brauchst, kann das Monate oder Jahre dauern, bis diese Leute wirklich effektiv arbeiten können. Das finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, wenn man diese markigen Schlagzeilen aus der Politik hört, die kriegen jetzt so viele neue Stellen.
Gesucht werden zum Beispiel Informatiker und Menschen mit bestimmten Fremdsprachenkenntnissen, aber auch Observanten und Agenten. Und weil auf einen Schlag so viele Stellenausschreibungen offen sind, versucht es das Bundesamt für Verfassungsschutz im Dezember 2014 zum ersten Mal mit einer Werbekampagne und schaltet Anzeigen in mehreren Zeitungen. Da steht dann in etwa: Sie sind ein politisch interessierter, mobiler Mensch, der mit offenen Augen seine Umwelt wahrnimmt? Bewerben Sie sich jetzt für den Dienstort Köln als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Nachrichtendienst für die mobile Observation. Aber die Aktion zieht nicht richtig. Kaum jemand bewirbt sich. Viele halten die Anzeigen wohl einfach für einen schrägen Scherz. Der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen fühlt sich sogar berufen, öffentlich zu erklären, diese Anzeige ist kein Witz. Also Achtung, Achtung, wir meinen das wirklich ernst. Bei einem aber kommt diese Stellenanzeige dann doch richtig an. Ende 2014 sieht Thomas, der vierfach Familienvater aus dem Einfamilienhaus, diese Annonce und bewirbt sich. Über die Gründe hat ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt mit ihm sprechen können. Er hat den Eindruck, dass Thomas damals in einer Art Midlife-Crisis steckte.
Wie er es mir selber auch gesagt hat, ist es, glaube ich, eine Geschichte gewesen von, ach, ich bewerbe mich da mal und dann werden wir ja schon sehen, wie das vielleicht viele Menschen machen, wenn sie sich irgendwo bewerben, dass sie erstmal vielleicht auch sich selber gar nicht so eingestehen wollen, wie ernst sie den Kurswechsel meinen und dann je weiter ein Bewerbungsverfahren positiv läuft, plötzlich immer mehr realisieren, hoppla, das wird ja ernst.
Thomas ist eher nicht der Typ, bei dem man sofort an einen ordentlich korrekten Verfassungsschützer denkt. Er ist etwas älter als andere Bewerber, an einem Tattoo-Studio beteiligt. Er postet regelmäßig bei Facebook auch Fotos von seinen eigenen Tattoos. Thomas wirkt wie einer, der eine große Plattensammlung hat und Longboard fährt. Menschen, die ihn kennen, beschreiben ihn als coolen, mittelalten Hipster-Typen, der manchmal ein bisschen zu viel redet. Also nicht unbedingt einer, den man standardmäßig mit dem Begriff Beamtenlaufbahn verbindet. Holger Schmidt glaubt, genau dieses aus dem Raster fallen aber macht Thomas für den Geheimdienst so attraktiv.
Vielleicht muss man sich da nochmal vor Augen halten, dass es natürlich für den Verfassungsschutz und für ein solches Observationsteam total wichtig ist, dass das jetzt nicht nur alles junge Berufseinsteiger irgendwie Anfang 20 sind. Du brauchst auch mal andere Charaktere, um selber nicht aufzufallen, weil es vom Milieu sonst gar nicht passt, weil es vielleicht irgendwie komisch ist, wenn im großmütterlichen Café plötzlich nur noch junge Leute sitzen. Das sind ja auch die Momente, in denen viele Observationen drohen aufzufliegen, wenn du das nicht klug machst. Und deswegen war das ja auch durchaus interessant, dass das jemand ist, der schon ein bisschen älter ist und nicht so unbedingt gerade jetzt frisch von der Ausbildung oder von der Schule kommt.
Und noch etwas macht ihn für den Dienst interessant. Thomas ist auf dem Papier, auf dem sein Lebenslauf steht, einer, der aus ganz stabilen Lebensverhältnissen kommt. Nachbarn beschreiben ihn als liebevollen Papa, einen, der immer pünktlich die Raten für seinen Immobilienkredit abbezahlt, einen, dessen Karriere im Finanzwesen wie am Schnürchen läuft. Er hat sich vom Lehrling zum Abteilungsleiter hochgearbeitet, keine großen Brüche, keine Extreme, nichts, was irritieren würde. Außerdem meistern Thomas und seine Familie einiges zusammen. Eines der 4 Kinder ist nach einer Infektion schwerstbehindert, braucht permanent Pflege und Hilfe. Das kostet Zeit, das kostet Kraft, die Familie schafft das zusammen. Thomas kümmert sich seit Jahren um das Kind, übernimmt Verantwortung. Das alles macht ihn möglicherweise zu einem idealen Kandidaten für eine der vielen freien Stellen beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Jedenfalls wird Thomas nach seiner Bewerbung eingeladen, kommt im Prozess immer weiter und muss, wie alle anderen auch, mehrere Checks und eine intensive Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Das alles ist, wir sind schließlich bei einer Behörde, im sogenannten Sicherheitsüberprüfungsgesetz geregelt. Konkret heißt das, es gibt in Deutschland drei verschiedene Sicherheitsstufen, umgangssprachlich Ü1, Ü2 und Ü3. Bei der einfachsten Stufe, der Ü1, genau, werden vor allem Ausweis- und Meldedaten gecheckt. Also wo hat jemand wann gewohnt, das polizeiliche Führungszeugnis wird abgefragt, frühere Arbeitgeber und auch wann man wo längere Zeit mal im Ausland war, vor allem wenn es um Länder außerhalb der EU geht. Bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung, der Ü2, werden zusätzlich noch die Ehe- und Lebenspartner überprüft. Das kann dann schon mal mehrere Monate dauern. Aber bei den Jobs, die Thomas will, braucht er die höchste Stufe, die Ü3, die erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen, heißt das dann. Da wird zusätzlich zu den beiden vorherigen Stufen noch weiter zurückgeschaut, das gesamte Umfeld durchleuchtet, die finanzielle Situation bewertet. Es geht nicht nur darum, was jemand möglicherweise getan hat, sondern auch um das, was er in Zukunft tun könnte.
Ob man irgendwie kompromittierbar ist durch einen fremden Nachrichtendienst, ob man Schwächen hat, gar ein Doppelleben beispielsweise führt, das soll aufgedeckt werden.
Das ist Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.
Und bei einer sogenannten Ü3 ist eben zum einen in jedem Falle dabei, dass man Referenzpersonen benennen muss und dass dann eben auch das persönliche Umfeld anhand von Referenzpersonen, vielleicht auch noch weiteren Auskunftspersonen, wenn sich Fragen auftun, diese mit eingebunden werden in die Überprüfung.
Referenzpersonen, das sind in der Regel Menschen, die die Bewerber privat gut kennen und einschätzen können. Also frühere Arbeitgeber, Kollegen, Nachbarn, nahe Freunde, Lebens- und Ehepartner. Beate Bube kann uns das hier ganz frei erzählen. Das läuft zwar bei allen Verfassungsschutzbehörden ungefähr gleich ab, aber ihr Amt in Stuttgart hatte nichts mit der Überprüfung von Thomas beim Bundesamt zu tun.
Naja, die Referenzperson, das wird dann befragt, individuell bezogen auf die Person, um die es geht, alle möglichen Punkte, die rund um das Thema Schwächen, Anfälligkeiten, möglicherweise irgendwelche Bezüge, auch das wäre ein K.O.-Kriterium, ein Sicherheitsrisiko, Bezüge zu extremistischen Gruppen. Das wäre natürlich ein völliges No-Go bei uns. Oder eben, sonst gibt es irgendwelche Punkte, die auffällig sind, psychische Probleme, ja, Suchterkrankungen jeglicher Art, Spielverhalten, Zugang zu Alkohol und so weiter.
Wenn ihr jetzt denkt, na gut, dann sage ich einfach meinem Kumpel, er soll als meine Referenzperson bestimmte Sachen einfach nicht erwähnen. Das mit meinen Schulden oder den Filmriss neulich nach der Feier. Aber Beate Bube glaubt, die da nachfragen, die lassen sich nicht so leicht täuschen.
Das muss man dann so schon den Mitarbeitern überlassen, die das professionell machen, dann in der konkreten Situation die Ohren zu spitzen, mögliche Auffälligkeiten, die man feststellt, dann gezielt anzusprechen und denen vielleicht dann auch noch weiter nachzugehen.
Eins ist wichtig, wer zum Verfassungsschutz will, der muss diesen Sicherheitsüberprüfungen zustimmen. Sonst gibt es keine Freigabe für vertrauliche oder streng geheime Dinge. Oder anders gesagt, es gibt einfach keinen Job dort. Thomas bekommt also diesen intensiven Ü3-Background-Check verpasst, nachdem er sich erfolgreich beworben hat. Im Jahr 2015 macht er über viele Monate hinweg immer wieder Tests. Sein Umfeld wird durchleuchtet, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung auch bei ihm sind die klassischen Leumundszeugen angefragt worden. Also du wirst gebeten, zwei Personen in der Regel zu benennen, die selber eine gewisse gesellschaftliche Reputation haben oder als vertrauenswürdig gelten, die dich möglichst lange kennen und die dann etwas darüber erzählen, wie sie dich sehen und warum sie dich für vertrauenswürdig halten. Ich kann offen gesagt nicht sagen, wen er benannt hat. Ich kann nur sagen, das ist alles gut gegangen. Das war für den Verfassungsschutz alles ausreichend und überzeugend.
Rund 1,5 Jahre dauert die Prüfung. Fast 18 Monate nach seiner Bewerbung bekommt Thomas die finale Zusage. Er scheint sich sehr zu freuen, postet bei Facebook eine handgeschriebene Notiz. Nicht vergessen, etwas Verrücktes tun, steht darauf. Darunter kommentiert er, bin dabei. Mitte April 2016 beginnt er dann seine Ausbildung als mobile Observationskraft beim Bundesamt für Verfassungsschutz.
Also er hat gelernt nach allen Regeln der Kunst, wie beschatte ich, wie überwache ich. Und das ist wohl alles auch ganz gut gelaufen, nur viele Leute sagen, beim Autofahren, da hat's gehapert.
Ausgerechnet, könnte man jetzt sagen. Denn gerade als Observationskraft ist man viel mit dem Auto unterwegs, im ganzen Bundesgebiet. Da sollte man besser nicht durch seinen Fahrstil auffallen. Aber sei es drum, oft fährt man ja auch gar nicht mit dem Auto, man steht eher. Sitzen und observieren macht viel aus. All das, sagen viele Kollegen, macht Thomas auch sehr gut. Im Juli 2016, 3 Monate nach dem Start, schließt er seine Ausbildung ab. Kann nun so richtig durchstarten beim Verfassungsschutz. Thomas' Hauptjob ist ab diesem Zeitpunkt, gewaltbereite Islamisten in Deutschland zu beobachten. Das ist besonders wichtig, weil die Szene damals wächst. Es gibt Bilder von Thomas aus dieser Anfangszeit beim Verfassungsschutz. Die sehen ein bisschen so aus wie aus einem dieser Fotoautomaten bei Hochzeiten, wo man sich Sonnenbrillen, Perücken und Schnurrbärte aufsetzt. Sie stammen aus einem Verkleidungskurs, den Observationskräfte beim Verfassungsschutz machen, sagt Holger Schmidt.
Der Albtraum für jeden Observant ist, dass er irgendjemand trifft, den er aus dem persönlichen Bereich kennt. Und der dann über die Straße schreit, hey, so, und dann hast du möglicherweise dich gerade unter einem anderen Namen vorgestellt oder irgendwas in der Kante. Du möchtest da auch nicht auffallen, weil dir irgendjemand um den Arm fällt. So, und das führt dann dazu, dass es Kurse gibt, die an den Observationskräften einfach Anhaltspunkte dafür geben, wie kann ich mich kleiden, was ist zweckmäßig, was ist vielleicht nicht so eine gute Idee und auch, wie kann ich mein Äußeres so verändern, dass ich einfach nicht mehr so aussehe wie bei der Observation von vor 2 Wochen. Dazu können falsche Bärte gehören, dazu können andere Frisuren gehören, dazu kann natürlich Kleidung gehören.
Man soll sich also verändern, sich selbst unähnlich werden, aber gleichzeitig bloß nicht zu stilsicher, zu auffällig, zu eingefahren aussehen.
Das Geheimnis liegt da drin, das im Äußerlichen so flexibel zu sein, dass du in unterschiedlichen Milieus möglichst nicht auffällst, dass du aus dem Einkaufszentrum genauso in die nahegelegene Kneipe gehen kannst und halbwegs als Passant durchgehst. Egal, ob das jetzt plötzlich vom Einkaufszentrum auf einmal eine Schickimicki-Kneipe wird oder irgendeine Trinkhalle, du musst von deinem Outfit da so einigermaßen reinpassen. Du darfst persönlich nicht erkennbar sein.
Nicht erkennbar sein, sich auflösen in der neuen Rolle, ein Schatten werden. Das ist gefordert beim Verfassungsschutz. Aber Thomas wollte ja eigentlich etwas anderes mit diesem neuen Agentenjob. Filmreife Verfolgungsjagden, Nervenkitzel, Spannung.
Mein Eindruck ist, dass er sich in der ersten Zeit beim Verfassungsschutz relativ schnell darüber klar geworden ist, dass vieles ganz anders ist, als er sich das eigentlich vorgestellt hat. Auch wenn der Verfassungsschutz, finde ich, das häufig auch sehr fair sagt, sehr fair beschreibt, wie die eigentliche Arbeit aussieht, trotzdem alle irgendwie glauben, naja, wahrscheinlich ist es so geheim, dass diese ganzen James-Bond-Momente, die man im Kopf hat, dass diese wilden Verfolgungsautofahrten, dass dieses in letzter Sekunde irgendetwas entdecken, dass das einfach so geheim ist, dass niemand drüber redet und das wird schon noch kommen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, könnte das vielleicht auch was für mich sein? Ein Neuanfang bei den deutschen Nachrichtendiensten? Ein Quereinstieg in die Agentenlaufbahn? Dann hört mal in unsere Hintergrundfolge rein. Da klären wir mit ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt alles, was ihr wissen müsst. Welche Jobs gibt's da? Was sollte man mitbringen? Und worauf muss man sich einstellen? Wenn ihr mögt, gleich im Anschluss hier auf dem Dark Matters-Kanal. Während Thomas also möglicherweise auf die Action-Szenen in seinem neuen Berufsleben wartet, ist sein Arbeitsalltag eher so wie ein langatmiger Arthouse-Film. Mobile Observation ist eine Geduldsprobe. Stundenlanges Warten, immer die Augen auf die Zielperson halten, protokollieren, wann sie den Müll rausbringt, den Briefkasten leert, die Lichter zum Schlafen ausmacht, wer zu Besuch kommt.
Es ist eine ganz nüchterne Realität und deswegen müssen sich wirklich alle überlegen, ob sie dann jeweils da richtig sind und die Augen aufmachen und sich nicht hinterher wundern, dass sie viel mehr am Schreibtisch sitzen, als sie dachten, dass es viel kleinteiliger, viel bürokratischer, viel verwaltungsbehördlicher ist, als sie dachten, auch wenn es natürlich die ganzen Befugnisse, nachrichtendienstliche Maßnahmen, Observation, Telefonüberwachung, das gibt es alles. Aber es ist eben nicht 117 Minuten James Bond jeden Tag und mit 300 Sachen durch die Gebirgsschlucht rasen und am Ende noch den Fallschirm aus dem Auto auspacken.
Statt Verfolgungsjagden also eher Stempelkarussell. Thomas ist enttäuscht. Weder im Job noch zu Hause fühlt er sich so richtig erfüllt. Am allerschlimmsten, so sagt er später, sind für ihn die Wochenenden. Er sitzt zu Hause auf der Couch, passt auf seinen Sohn auf, der rund um die Uhr Betreuung braucht und fragt sich, dafür hat er das alles aufgegeben? Den gut bezahlten Finanzjob, sein Tattoo-Studio? Kann das wirklich schon alles gewesen sein?
Und das sind so Momente gewesen, da hat er nach meinem Eindruck einfach seine eigene Entscheidung hinterfragt und hat sich gefragt, ist das richtig gewesen, was ich aufgegeben habe? Ist meine Erwartung an den neuen Job beim Verfassungsschutz realistisch gewesen? Werde ich da die Zufriedenheit finden, wie ich mir das vorstelle? Und läuft das hier so, wie ich es gerne machen würde?
Anfang November 2016. Jemand, den wir hier Salvador S. nennen, postet ein Status-Update auf Facebook. Eine Aufforderung. Schreibt mich an, Brüder. Dazu gibt er seine Kontaktdaten für verschlüsselte Chats bei einem Messenger-Dienst. Das Profil von Salvador S. gibt's zu diesem Zeitpunkt seit circa einem Jahr. Auf dem Foto ist nur ein schwarzer Vollbart zu erkennen. In der Freundesliste stehen viele Namen aus der internationalen Salafisten-Szene. Im Feed dschihadistische Propaganda, Videos salafistischer Hassprediger, Solidaritätsbekundungen mit inhaftierten Islamisten. Aber wenn man sehr weit nach unten scrollt, auch ein seltsamer Link zu einem Audiofile, in dem man hört, dass offensichtlich zwei Männer miteinander Sex haben. Darunter der Kommentar, schwuler Sex ist eine Verehrung von Allah. So richtig zusammenpassen tut das alles nicht. Einer aber fühlt sich von Salvador S. Aufruf angesprochen. Einige Tage nach dem »Schreibt mich an, Brüder« tut er genau das. Er öffnet einen Chat, sie kommen miteinander ins Gespräch. Und Salvador S. fasst schnell Vertrauen. So sehr, dass er sich sogar anvertraut.
Ich bin eigentlich gar nicht der, als der ich mich hier im Internet ausgebe. Ich bin eigentlich beim Verfassungsschutz. Und ich kann dir eigentlich Dinge über den Verfassungsschutz erzählen. Ich kann dich da reinbringen.
Und nicht nur das. Salvador S. schickt seinem Chatpartner streng geheime Einsatzpläne aus dem Nachrichtendienst. Er schlägt ein Treffen vor. Zum Beispiel in einem Fitnessstudio unter der Dusche, damit man nicht abgehört werden kann. Doch es geht noch weiter. Viel weiter. Salvador S. bietet an, er würde gewaltbereiten Islamisten sogar Zugang verschaffen. Zugang zum Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln-Korweiler. Für eine Gewalttat im Sinne Allahs, also einen Terroranschlag. Er schreibt, auch er selbst wäre bereit zu einem Selbstmordattentat. Der Islamist und sein Chatpartner, zwei Extremisten, die potenziell tödliche Pläne im Geheimen schmieden, so scheint es zumindest. Aber der, der Salvador S. da angeschrieben hat, ist selbst beim Verfassungsschutz. Ihm war das Profil aufgefallen, er wollte mehr wissen. Doch wie er da schreibt und liest, da
hat dann seinerseits die Alarmglocken geläutet nach dem Motto, ich chatte hier gerade mit jemand, der sagt, er arbeitet bei uns und kann Leute da reinbringen. Und von da an war die Panik natürlich beim Verfassungsschutz riesengroß.
Denn was den Geheimdienstmitarbeiter aus dem Chat besonders beunruhigt ist, die internen geheimen Informationen, die Salvador S. an vermeintliche Extremisten weitergibt, die stimmen.
Zu den Dingen, die er dem echten Verfassungsschutz gesagt hat, gehörte zum Beispiel auch, morgen haben wir einen Einsatz am Frankfurter Flughafen. Da wird ein mutmaßlicher Islamist ankommen und den werden wir dann observieren. Und schon daraus konnte der Verfassungsschutz ganz schnell ableiten, oh, das stimmt, es gibt morgen tatsächlich einen Einsatz am Frankfurter Flughafen. Da kommt tatsächlich jemand an.
Einen islamistischen Maulwurf in den eigenen Reihen, der sensible Informationen höchster Sicherheitsstufe genau an die Gruppierung weitergibt, die er eigentlich überwachen soll. Das hat es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gegeben. Beim Verfassungsschutz weiß man also schnell, wie ernst die Lage ist. Dass tatsächlich jemand aus dem Inneren gegen sie arbeitet. Es stellen sich sehr schnell wichtige Fragen.
Wer weiß denn von dieser Observation morgen am Frankfurter Flughafen? Wer ist dabei? Wer ist der unmittelbare Personenkreis? Und wer weiß sonst noch? Und damit war er halt im Amt auch sehr schnell eingekreist auf wenige Personen. Wer kommt denn in Frage? Und durch weitere Informationen, durch weitere Rückschlüsse war dann eben sofort klar, um wen es hier geht, wer derjenige aus dem Observationsteam ist, der es verrät.
Tatsächlich wird durch die internen Ermittlungen sehr schnell klar, wer sich hinter dem Facebook-Profil von Salvador S. mit dem Bart und dem Chataufruf wirklich verbirgt.
Also krasser geht es nicht, weil man sofort merkte, hier gibt es ein riesengroßes Problem. Wer ist es? Oh, es ist Thomas. Ach du liebe Zeit.
Thomas, der Quereinsteiger mit dem geradlinigen Lebenslauf, der alle Sicherheitsüberprüfungen bestanden hat. Er ist möglicherweise ein gewaltbereiter Islamist. Oder er gibt zumindest vor, einer zu sein. Am 16. November 2016, nur einen Tag also, nachdem Thomas seinem Chatpartner Details vom bevorstehenden Observationseinsatz am Frankfurter Flughafen verraten hat, wird er festgenommen und gekündigt. Thomas, so heißt es in den ersten Meldungen, sei vom Verfassungsschutz unbemerkt zum Islam konvertiert und habe sich in rasanter Geschwindigkeit radikalisiert. Auch wenn er durch einen Zufall aufgeflogen ist, dass es ausgerechnet bei der Sicherheitsbehörde, die das Frühwarnsystem der Gesellschaft sein soll, möglicherweise einen Innentäter gab, das schockiert Politik und Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Es geht um ernsthafte Vorwürfe, Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zum Beispiel. Außerdem Verletzung von Dienstgeheimnissen. Dazu die erklärte Bereitschaft, eine Straftat zu begehen. Bis zu 5 Jahre Haft stehen im Raum. In den ersten Vernehmungen nach seiner Festnahme wirkt Thomas oft wirr. Er erklärt, dass er das Bundesamt für Verfassungsschutz gezielt unterwandern wollte, um Glaubensbrüder vor Ermittlungen gegen sie warnen zu können. Und er erzählt den Ermittlern,
er sei zum Islam konvertiert, er habe bei einem Mohammed am Telefon den Treueeid abgelegt. Es sah dann so aus, als sei das der wirklich damals extrem bekannte deutschsprachige Islamist Mohammed Mahmoud gewesen.
Aber je mehr die Ermittler sich vorarbeiten, desto unschärfer wird ihr Bild von Thomas. Zum Beispiel die Sache mit dem Übertritt zum Islam am Telefon im Sommer 2015. Die ist zwar durch eine Audioaufnahme belegt, aber seine Frau und das Umfeld von Thomas sagen, dass er den islamischen Glauben in keiner Weise gelebt hat, sondern weiter Mitglied einer christlichen Gemeinde war. Auch in der Untersuchungshaft verhält er sich überhaupt nicht nach den Regeln des Koran, betet kein einziges Mal. Irgendwie will das alles nicht so richtig zusammenpassen. Und belastbare Anhaltspunkte dafür, dass Thomas vor seinem Chat mit dem Undercover-Agenten Kontakt zu anderen Glaubensbrüdern hatte, finden die Ermittler auch nicht. Offenbar war sein erster Chat, in dem er sich als Verfassungsschützer und Salafist zu erkennen gab, auch zugleich sein letzter, sagt Holger Schmidt.
Der Vorwurf, dass er ein islamistischer Terrorist sein könnte, der ist sehr schnell in sich zusammengefallen. Völlig offen geblieben ist für mich die Frage, ob seine religiöse Hinwendung zum Islam, die immer wieder Thema war, ob die eigentlich stattgefunden hat oder nicht. Strafrechtlich ist es völlig egal, ob das passiert ist oder nicht. Und ich will auch niemand dafür irgendwie kritisieren oder belobigen, welcher Religion er sich anschließt. Die Frage ist nur, wie bei so vielem in seiner Geschichte, wenn man mal wüsste, was denn jetzt wirklich wahr ist, würde man vielleicht auch besser seine Persönlichkeit verstehen.
Das ist die zentrale Frage. Wann sagt Thomas eigentlich die Wahrheit? Einerseits sind da die Aussagen in den Vernehmungen, dann seine Taten, die in eine ganz andere Richtung deuten. War sein Glaubensbekenntnis zum Islam nur eine Fassade? Wollte er so im Netz die spannenden Aufklärungserfolge erzielen, die ihm bei den zähen Observationen im echten Leben so fehlten? Oder war die Online-Identität als Salafist nur eine Art Flucht, in die er sich irgendwann so sehr reingesteigert hat, dass er nicht mehr rausfand? Klar ist, der Mann ist ein Rätsel. Und je mehr man ihm in den sozialen Netzwerken hinterherforscht, desto größer wird es.
Es waren ja nicht nur die Islamisten, mit denen er versucht hat, Kontakt zu bekommen. Es war auch die sogenannte Azov-Gruppe, also ukrainisches, ich sag jetzt mal, nicht ganz richtig, Paramilitär, schon damals mit sehr, sehr zweifelhaftem Leumund. Es waren weitere radikale Gruppierungen, mit denen er versucht hat, in Kontakt zu kommen. Und diese Kontaktversuche, die sind belegt. Das steht fest.
Fest steht auch, Thomas ist auf einem seiner weiteren Facebook-Profile mit NPD-Funktionären befreundet, postet nationalistische Bilder in Schwarz-Rot-Gold. Politisch passt auch das null zur vermeintlichen salafistischen Gesinnung und auch nicht zu seinem echten, jahrelangen Engagement in der Kommunalpolitik, bei einer demokratischen Partei. Selbst seine Tattoos, die Thomas stolz postet, passen zu allem, aber nicht zueinander. Ein Che Guevara-Kopf einerseits, aber er trägt auch einen Hubschrauber auf der Brust, einen Soldaten mit Gasmaske auf dem Arm. Wer ist dieser Thomas? Ist er wirklich gefährlich? Eine Art hyperaktives, freies Radikal im Netz, der überall dorthin geht, hinsieht, mitmacht, wo es andere eher gruselt? Ist das einfach ein schräger Zeitvertreib oder wollte er auf diese Art doch im Alleingang für den Verfassungsschutz alle dunklen Ecken der Gesellschaft ausleuchten? Aber warum dann dieser Geheimnisverrat an einen völlig fremden, vermeintlichen Salafisten im Chat? Irgendwie passt nichts zusammen, werden die Ermittler nicht schlau aus dem Bild, das sich von Thomas ergibt.
Und dann ging die ganze Sache einfach nochmal in eine ganz andere Richtung, denn er hatte schon parallel eine Art zweites Leben und das hat mit seiner Sexualität zu tun.
Bei einer Hausdurchsuchung finden die Ermittler bei Thomas Pornos, schwulen Pornos, in denen er selbst mitgespielt hat. Es kommt außerdem heraus, Thomas hatte eine Zeit lang einen Verlag für erotische Bücher und auch ein Start-up für kinky Männerunterwäsche. Alles Dinge, die vor seiner Bewerbung beim Verfassungsschutz passiert sind, die der Dienst aber bei all den Sicherheitsüberprüfungen übersehen hat. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt sagt, vieles davon ist grundsätzlich kein Ausschlusskriterium für eine Agententätigkeit, aber
es muss dann auch so weit gelebt sein, dass es eben nicht gegen dich verwendet werden kann. Wenn du aber jetzt hier im konkreten Beispiel einen schwulen Porno drehst und das vor deiner Familie verheimlichst, vor deinen Arbeitskollegen in deinem Umfeld, gut, denen musst du jetzt nichts über deine sexuellen Praktiken sagen, aber die dürfen nicht so weit überrascht sein, dass du völlig isoliert dastehst, weil dann bist du der ideale Kandidat für einen anderen Nachrichtendienst erpressbar zu sein.
Thomas führt ein Leben voller Brüche, mit vielen Fragezeichen und bizarren Wendungen, das die Ermittler jetzt nach und nach offenlegen. Da ist der Verfassungsschützer, der radikale Islamist, der schwule Pornodarsteller, der deutschnationale Hassposter und der liebevolle Papa, der auf Facebook-Fotos mit seinen Kindern in der Eisdiele sitzt. So viele gegensätzliche Facetten, dass sie kaum in ein einziges Leben zu passen scheinen. Und die Zweifel daran sehen, wie glaubwürdig das ist, was Thomas den Ermittlern des Bundeskriminalamts erzählt. Natürlich haben wir Thomas danach gefragt, wollten ihn in dieser Folge unbedingt zu Wort kommen lassen. Holger Schmidt hat mit ihm gesprochen und sagt,
er persönlich steht auf dem Standpunkt, dass er an vielen Punkten auch von den Medien ungerecht behandelt worden ist, dass er eigentlich eine Menge zu sagen hätte und die Möglichkeit haben wir ihm auch gegeben, er könnte das ja klarstellen, es wäre ja vielleicht auch hilfreich, es klarzustellen. Dann allerdings kamen so Sätze wie, es müsste sich für mich aber auch lohnen und dann kamen Vorstellungen, wo wir dann letztlich auch als Journalisten nicht mit können und nicht sagen können, so, jetzt gibt's jetzt hier Reichtümer.
Thomas hat also Bedingungen gestellt, Geld gefordert und darauf können wir uns als Journalisten nicht einlassen. Aber er hat in der Vergangenheit über seine Motive gesprochen, mit den Ermittlern, etwa 8 Monate, nachdem er festgenommen wurde. Er hat gesagt, dass er all das mit den Facebook-Profilen, mit den unterschiedlichen Identitäten aus persönlichen Motiven gemacht hat. Er sei vor privaten Problemen in die Fantasiewelten des Netzes geflüchtet und habe sich da seine eigene Realität geschaffen. Also quasi wie im Online-Rollenspiel. Bloß, dass er eben keinen Schamanen, keinen Ritter oder Kristalldrachen spielt, sondern den Islamisten, den aufrechten Deutschen mit der Flagge im Profil oder den einsatzbereiten Ukraine-Kämpfer. Für jede Gemütslage eine eigene ideologische Richtung. World of Weltanschauung. Und dass das eben keine Fantasiereiche waren, sondern ganz reale gesellschaftliche Problemzonen, in denen er sich auslebte, das passt. Denn was Thomas ganz real beschäftigt, ist sein Wunsch nach Anerkennung. Nachbarn und Familie erzählen kurz nach der Festnahme, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Thomas wirklich ein radikaler Islamist ist, dass er vielleicht nur an die Szene rankommen wollte, um sich zu profilieren. Zitat, das würde zu ihm passen. Ein Eindruck, den auch Holger Schmidt aus seinem Telefonat mit Thomas mitnimmt.
Hätte man ihn nur machen lassen, wäre alles besser gewesen. Ich spitze es jetzt mal zu, gäbe man ihm den Verfassungsschutz, wir hätten keine Sorgen mehr.
Während die Ermittler der Staatsanwaltschaft sich noch zusammenpuzzeln, ob Thomas jetzt doch ein radikaler Islamist ist oder nur ein Hochstapler der Rollenspiele mag und dabei einen Schritt zu weit gegangen ist, muss sich das Bundesamt für Verfassungsschutz mit vielen unangenehmen Fragen auseinandersetzen.
Warum sind diese Dinge eigentlich im Vorfeld nicht aufgefallen? Warum sind diese Dinge eigentlich nicht in der Ausbildung aufgefallen? Oder sind sie aufgefallen, aber nicht richtig bewertet worden? Ist möglicherweise der Wunsch in der damaligen Zeit, Personal aufzubauen, größer gewesen als die Sorgfalt, mit der man hingeschaut hat, darüber, wen man da eigentlich hat?
Die Antwort darauf ist am Ende weniger mangelnde Sorgfalt, sondern der deutscheste Grund von allen: Datenschutz. Die Verfassungsschützer hatten bei der Ü3, also der erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen, diesem 18 Monate Röntgenbild, das da von Thomas Leben und den Menschen in seiner Umgebung gemacht worden war, wirklich alles angesehen, außer das, was über ihn im Netz zu finden war, weil sie das schlichtweg nicht durften. Ohne konkreten Anlass war es für Arbeitgeber nicht erlaubt, private Facebook-Profile durchzuscannen, auch nicht, wenn der Arbeitgeber Verfassungsschutz heißt.
In diesem Fall sehen wir klipp und klar, die haben sich 1a an alle Vorschriften gehalten, das nicht zu tun, was man damals nicht tun durfte. Denn hätten sie es getan, wären die Alarmglocken ja an vielen Stellen angegangen und dann hätte man ja sehr viele Dinge über den Bewerber gefunden, die wahrscheinlich dazu geführt hätten, dass man sich gegen ihn entschieden hätte.
Völlig verrückt eigentlich, dass Facebook, Instagram, Twitter bei einem Background-Check 2016 komplett ausgeklammert werden mussten. Aber so wollte es tatsächlich das Gesetz. Die damals geltende Vorschrift, die war noch von 1994. Da gab es noch kein Google, Amazon hatte noch nicht damit angefangen, Bücher zu verschicken, soziale Netzwerke waren ein Ding der Zukunft, das Internet bestand aus Textwüsten und Hyperlinks. All das hatte sich 2016, mehr als 20 Jahre später, natürlich radikal geändert. Nur der Datenschutz blieb noch auf dem Stand der 90er hängen. Im September 2017, ein knappes Jahr nach seiner Festnahme, sitzt der Ex-Verfassungsschützer Thomas im Landgericht auf der Anklagebank. Dunkelblaues Sakko, karierte Krawatte, ein Hefter schützend vorm Gesicht, falls die Presse Fotos macht. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn sind zusammengeschrumpft. Sie fordert jetzt 1,5 Jahre auf Bewährung wegen versuchten Geheimnisverrats. Das Landgericht hatte die anderen Anklagepunkte nicht zugelassen. Für die Beteiligung an einem Anschlag gäbe es keinen hinreichenden Tatverdacht. Es fehlen Beweise. Thomas legt vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab, nennt als Grund für die Weitergabe von sensiblen Informationen in den Chats Langeweile, private Frustration und sagt: Es gibt niemanden, der das Ganze mehr bereut als ich. Am Ende lautet das Urteil gegen Thomas 1 Jahr Haft auf Bewährung wegen versuchten Geheimnisverrats. Strafmildernd spielt zum einen mit rein, dass Thomas ein Ersttäter ist, nicht vorbestraft war und dass eine tatsächliche Gefährdung öffentlicher Interessen ausgeschlossen wurde, weil Thomas die geheimen Informationen unwissentlich nur an seinen Chatpartner vom Verfassungsschutz weitergegeben hat, also eigentlich an einen Kollegen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, am Ende ist es doch ganz gut gelaufen für ihn, dafür, dass der eigentliche Plan ja offenbar war, hochsensible Geheimdienstinformationen an potenzielle Gewalttäter weiterzugeben. Aber ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt sagt:
Am Ende steht ein Mann, der, muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich und ganz ehrlich sagen, der durch seine Entscheidungen sich da persönlich zu verändern, wirklich unfassbar viel verloren hat. Der hat seinen besser bezahlten und möglicherweise auch wirklich besser zu ihm passenden Job, den er ursprünglich hatte, aufgegeben. Er hat sich auf dieses Wagnis Verfassungsschutz eingelassen, war aber innerlich nicht bereit, sich der Behörde, die so ist, wie sie ist, so weit hinzugeben, dass er da geblieben wäre, sondern hat das dann letztlich auch natürlich durch seine Straftat auch verloren. Wenn ich es richtig sehe, hat er seine Familie verloren, die dann irgendwann auch nicht mehr mitkonnte, woran sie jetzt eigentlich ist. Also eigentlich ist es eine sehr, sehr tragische Geschichte.
Aber diese Geschichte, die Geschichte von Thomas, die ist bis heute wichtig für den Verfassungsschutz, weil sie ihn verändert hat.
Denn sie zeigt, dass jedenfalls in der damaligen Zeit der Verfassungsschutz, den viele, glaube ich, als so übermächtig und kontrollierend vermuten, wirklich grandios daran vorbeigelaufen ist, zu sehen, was für einen Typen man sich da in der Bewerbung reingeholt hat. Natürlich kannst du sagen, wenn du viele Stellen ausschreibst, hast du unterschiedliche Begabungen, die du dann letztlich bekommst und liegst nicht immer richtig. Aber der Fall hier, der ist wirklich besonders und der führt, glaube ich, dazu, dass auch beim Verfassungsschutz noch bis heute viele Leute mit Schrecken daran denken, wie die damalige Zeit war und womit man es da zu tun hatte.
Auch heute, mehr als 10 Jahre später, wirkt der Fall von Thomas, dem Maulwurf beim Verfassungsschutz, noch nach. Das hat uns Sinan Seelen erzählt, der aktuelle Chef des Nachrichtendienstes.
Naja, ein sich anbieten, Informationen preiszugeben, ist sehr wohl übrig geblieben. Und auch da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so mit im Großen und Ganzen das Schlimmste, was sie in einem Nachrichtendienst machen können.
Als Konsequenz aus dem Thomas-Fall kündigt der Verfassungsschutz an, in Zukunft Bewerber auch online genauer zu durchleuchten. Das Bundesinnenministerium setzt sich dazu an eine Neufassung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes. Sämtliche Quereinsteiger und neu angestellte Mitarbeiter der letzten Jahre werden nochmal durchgecheckt. Sinan Seelen sagt, seitdem hat sich beim Verfassungsschutz einiges verändert. Die Einstellungshürden sind nochmal höher gesetzt worden.
Im Nachhinein hat sich durchaus das eine oder andere herausgestellt, was nach den heutigen Standards so nicht mehr passieren könnte. Das heißt also, sie gucken heute sowohl in dem psychologischen Assessment, aber auch in der Umfeldaufklärung deutlich intensiver drauf. Man muss aber auch sagen, dass das ein Lessons-Learned-Prozess war.
Auch Beate Bube, Chefin vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, bestätigt, dass die Dienste ihre Lektion gelernt hätten. Die neue, modernisierte Form des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes berechtigt die Verfassungsschützer, auch Social-Media-Profile anzuschauen. Bei höheren Sicherheitsstufen sind solche Checks sogar verpflichtend.
Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Mitarbeiter will in den operativen Bereichen tätig werden, will als V-Mann-Führer bei uns arbeiten, will als Observant bei uns arbeiten, dann erwarten wir von dem Bewerber auch, dass er da auskunftsfähig und auskunftsfreudig ist und uns auch zeigt, wie er zum Beispiel auftritt in Social Media, weil jede Form von, sagen wir mal, Inhalten in Social Media, die Schwierigkeiten bereiten könnten bei einer verdeckten operativen Tätigkeit, wären ein No-Go.
Und es geht nicht nur darum, wie umfangreich neue Bewerber durchleuchtet werden, sondern auch um die, die schon dabei sind. Also darum, extreme Haltung der eigenen Mitarbeiter schnell zu erkennen, sagt Sinan Seelen.
Wenn man den Eindruck hat, das sind so Andeutungen, da habe ich ein ungutes Gefühl, haben wir sowohl durch Aus- und Fortbildung, aber auch durch eine Kultur den Versuch unternommen, und ich meine, das geht auch auf, dass hier ein offener Dialog herrscht, dass man auch sagt, ich finde das nicht in Ordnung, was du sagst. Was meinst du damit eigentlich? Weil damit schaffen sie die beste Prävention. Die beste Prävention ist nicht, dass sie hier ein Disziplinarverfahren durchführen und abschrecken. Die beste Prävention fängt da an, wo eine Einsicht besteht, dass ein Austausch und ein Dialog möglich ist und Narrative, die nicht reinpassen in unsere Unternehmenskultur, auch adressiert werden, und zwar dem gegenüber, der sie bringt.
Wenn die Weltlage schon Mitte der 2010er angespannt war, dann fühlt sich die Weltordnung heute an, als könnte sie jederzeit auseinanderbrechen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben wir eine Zeitenwende in Europa. Und auch die jahrzehntelange Partnerschaft mit den USA ist unter Präsident Donald Trump zu einer wackeligen Angelegenheit geworden. Machtverhältnisse verschieben sich, Konflikte eskalieren blitzschnell, Kriege finden parallel offline und online statt. Die Bedrohungslage durch Extremismus und ausländische Einflussnahme ist hoch. Klickt ihr euch heute auf die Website des Verfassungsschutzes, dann werdet ihr also wieder viele offene Stellen finden, weil die Sicherheitsbehörden in dieser komplizierten Lage nach wie vor dringend Verstärkung brauchen. Unter anderem werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die mobile Observation gesucht, so wie bei Thomas damals. Die Gefahr, dass es bei dieser massenhaften Suche jemand durch die vielen Überprüfungen, Befragungen und Background-Checks schafft, der eigentlich doch ganz anderes im Sinn hat, der der Behörde, der deutschen Demokratie vielleicht als Ganzes schaden will, bleibt real. Beate Bube, Chefin des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg, aber sagt, die aktuellen Gesetze und Überprüfungen, die sind besser geworden und sie dauern weiter an.
Es ist ja auch nicht so, dass wenn ein Mitarbeiter einmal überprüft wurde, nämlich unmittelbar vor der Einstellung, dass dann sozusagen diese Überprüfungsstufe hält bis zum Ruhestand, sondern es gibt regelmäßige Wiederholungsüberprüfungen, die das Gesetz ebenfalls vorsieht. Und natürlich auch der Mitarbeiter selbst wird verpflichtet, Änderungen, Sachverhalte, die Relevanz haben können, proaktiv auch mitzuteilen.
Relevante Sachverhalte heißt zum Beispiel, wenn sich etwas beim Wohnsitz, in der Beziehung oder bei den Finanzen geändert hat.
Da hat er eine gewisse Pflicht. Wenn er der Pflicht nicht nachkommt, dann ist das ein Punkt, der, wenn er dann auffallen sollte, auch disziplinarrechtlich geahndet oder behandelt werden kann.
Bei der Bundeswehr geht man sogar noch einen Schritt weiter. Um sich so weit wie möglich vor Militärspionage, zum Beispiel durch Russland oder China, abzusichern, gibt es bei der Ü3 noch zusätzliche Punkte. Eine Art Sicherheitsüberprüfung Ü3+, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Wenn man es mit Menschen zu tun hat, die wirklich allergeheimsten Militärpläne, Strategieüberlegungen und sowas auf dem Schreibtisch haben, das ist etwas, von dem ich persönlich annehme, dass es sich über die Bundeswehr hinaus in der nächsten Zeit noch weiter durchsetzen wird. Oder dass es jedenfalls nochmal eine Nachschärfung gibt, weil es einfach ganz offensichtlich ist, wie insbesondere Russland und China gerade dabei sind, wirklich an allen Stellen zu versuchen, die Geheimnisse rauszubekommen, Geheimhaltungsvorschriften in Deutschland zu brechen und eben zu spionieren.
Auch Verfassungsschutzchef Sinan Seelen glaubt, einen Fall wie den von Thomas, dem Maulwurf, der in seiner Behörde vor Seelens Zeit sein Unwesen trieb, den wird es immer geben. Nur dass es dann keine gelangweilten Reihenhausbesitzer mehr sind, die sich nach einer Veränderung sehnen, sondern wohl eher Profis, die wirklich vorhaben, den Inlandsnachrichtendienst zu unterwandern.
Die Gefahr besteht fortlaufend und ich meine, die Gefahr besteht auch zunehmend, wenn Sie berücksichtigen, ich spanne den Bogen mal zurück nach Russland, dass wir ein Hauptzielobjekt russischer Nachrichtendienste sind. Also die Penetration gegnerischer Dienste ist eines der primären Ziele. Das war im Kalten Krieg schon so, aber das ist jetzt genauso noch virulent.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Die radikal-islamische Hamas kämpft vom Gazastreifen aus gegen Israel, ist seit dem 7. Oktober 2023 praktisch durchgehend in den Nachrichten. Aber auch in Europa fliegen immer wieder Zellen der palästinensischen Terrororganisation auf und es werden Waffenverstecke gefunden.
Wenn Waffenlager in Europa eingerichtet wurden, bedeutet das einfach, dass Vorbereitung getroffen wurde, im Fall der Fälle losschlagen zu können.
Hat die Hamas eine neue Strategie? Will die Terrororganisation Anschläge verüben, auch in Deutschland? Das hört ihr nächstes Mal bei Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der ARD Sounds App. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf True Crime habt, dann empfehlen wir euch Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Hier präsentiert euch Uwe Magel aktuelle Kriminalfälle aus der Region und Jana Falkenstein und Florian Prokop ergänzen das Ganze noch mit spannenden historischen Verbrechen aus der Zeit der Weimarer Republik. Im Visier findet ihr in der ARD Sounds App. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Redaktion und Skript Lena Alexandra Mempel und Kirsten Trommler.